Eine Familie aus ärmlichen Verhältnissen gönnte sich eine Kreuzfahrt. Das war ihr großer Traum und sie mussten jahrelang darauf sparen. Aber sie sagten, das machen wir, und sie buchten 10 Tage Kreuzfahrt in der Karibik. Aber das hat auch wirklich jetzt den letzten Cent für sie gekostet. Und darum nahmen sie sich vor, an Bord wirklich kaum Geld auszugeben. So gut wie nichts auszugeben. Bei den Landurlauben, also bei den Landausflügen, gingen sie dann immer zu Aldi und zu Lidl und kauften sich was zu essen. Aber auf dem Schiff verzehrten sie so wenig wie irgend möglich. Und die Kreuzfahrt war auch gut, war ganz gut. Aber es drückte schon so ein bisschen, als sie die Gäste sahen, wie sie dann in den Speisesaal gingen und da das reichhaltige Buffet aßen. Das war schon so ein bisschen, so ein bisschen neidisch waren sie da. Dann sagten sie sich, am letzten Abend, da gönnen wir uns das einfach, da essen wir auch so richtig schön festlich als Abschluss. Da müssen wir zwar die nächsten Wochen den Gürtel richtig eng schnallen, aber okay, dann haben wir was Schönes gemacht für uns. Und so taten sie es dann. Am letzten Abend gingen sie ins Bordrestaurant und aßen da das vom Buffet, Feinste vom Feinsten, und ließen sich so richtig gut gehen. Und am Ende des Abends sagte der Familienvater, oder rief der Familienvater, Herr Ober, die Rechnung bitte. Der Ober kam zum Tisch und sagte, bitte, was wollen Sie? Und der Familienvater sagte, die Rechnung bitte. Und der Ober sagte, entschuldigen Sie, mein Herr, alles, was Sie auf diesem Schiff verzehren, das ist im Fahrpreis inklusive. Wäre es eigentlich möglich, dass beim Christsein die Freude inklusive ist, aber wir wissen das nicht und deswegen gehen wir nicht ans Buffet und holen uns das, wofür eigentlich schon bezahlt wurde? Ist das möglich? Unsere Erfahrung sagt nein, eher nicht. Denn wenn wir zurückblicken auf unser Leben, da sind Sachen, die sind echt schwierig gewesen. Und dass man da einfach immer sich freuen könnte, nee. Oder der Alltag, auch wenn der jetzt vielleicht nicht eine Katastrophe ist, das ist so fordernd, so viele Leute wollen was von einem, ständig gibt ein das andere in die Hand, immer Freude, nee. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, bei dieser Geschichte, die Familie konnte es sich eben auch nicht vorstellen, dass das all-inclusive wäre. Und das ist das Entscheidende, es gibt Bibeltexte, die scheinen das genauso zu suggerieren, dass die Freude beim Christsein inklusive ist. Wir wollen uns heute so einen Text anschauen. Da ist der Apostel Paulus, der schreibt der Gemeinde in Philippi einen Brief, und zwar in einer total schwierigen Lage. Er sitzt im Gefängnis, im römischen Gefängnis, und er wartet auf seine Hinrichtung. Also an äußeren Umständen ist das absolut mies, was er da hat. Und doch spricht Paulus in diesem Brief über Freude. Und zwar in einer Art und Weise, als ob es diese Freude am Buffet gibt, all inclusive, und man muss nur hingehen und sie sich holen. Das wollen wir uns mal näher anschauen. Und zwar steht das in Philippa 4, die Verse 4 bis 7. Philippa 4, die Verse 4 bis 7. Da sagt Paulus, freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch. Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage, betend und flehend, eure Bitten mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit, sagt Paulus. Zu jeder Zeit. Mensch, Paulus, hörst du dich da reden? Zu jeder Zeit. Also wenn es gerade gut läuft, wenn es schlecht läuft, wenn, keine Ahnung, ein lieber Verwandter gestorben ist, zu jeder Zeit soll ich mich freuen? Man darf die Freude, von der Paulus hier spricht, nicht zu eng definieren. Es ist nicht so gemeint, dass man zu jeder Zeit immer grinst und sagt, hihi, ich bin so fröhlich, ich bin so fröhlich. Wenn zum Beispiel jemand nach Hause kommt und er sieht, sein Haus brennt, ne, freut euch zu jeder Zeit. Haha, ich freue mich, super, ich kann neu bauen, wollte ich sowieso schon immer. Freude darf man nicht zu eng definieren. Er spricht ja hier im letzten Vers von Friede. Vom Frieden Gottes. Ich denke, das ist das Gleiche. Er verwendet hier Freude und Frieden synonym. Und zwar ist es ein Empfinden, das sich in guten Zeiten als Freude manifestiert. Also wenn uns etwas Schönes passiert, dann freuen wir uns oder einfach so im Alltag freuen wir uns immer mal wieder. Und in schwierigen Zeiten ist das auch da, aber es zeigt sich nicht als Freude, sondern als Friede. Also der Mann, der nach Hause kommt und sein Haus brennen sieht, der freut sich nicht in dem Sinne. Aber er hat sicherlich Panik und Angst und bringt alles in Ordnung. Aber dann kann es auch durchaus sein, dass ein Gefühl in ihm aufsteigt, das sagt, Gott ist größer als diese Katastrophe. Gott hilft mir, Gott wird mich da durchbringen und das bringt Frieden. Also so ist das zu verstehen. Freut euch zu jeder Zeit. Das heißt, in guten oder neutralen Zeiten durchaus Freude, wie wir das verstehen, und in schwierigen Zeiten eben dieser Friede Gottes. Nun sagt Paulus, freut euch im Herrn. Er sagt nicht, freut euch an irgendetwas, an irgendwelchen Gegenständen oder irgendwelchen Ereignissen, sondern im Herrn. Also wir sollen uns freuen an der Gegenwart Gottes, dass Jesus da ist und dass er uns liebt und dass wir einen Freund haben, der immer mit uns geht. Habe ich vorhin angesprochen, die Lebenskünstler, die nicht darauf angewiesen sind, dass irgendwas in ihrem Leben passiert, um sich zu freuen, sondern die einfach Gott wahrnehmen und sich darüber freuen. Paulus war so ein Lebenskünstler, der wusste, dass es fatal ist, wenn man seine Freude und sein Glück davon abhängig macht, dass irgendwas in meinem Leben passiert oder ich irgendwas erhalte. Weil es ist so, das Leben geht auf und ab. Ja, und es ist nicht garantiert, dass wir immer das bekommen, was wir uns wünschen. Und es kann auch mal sein, dass wir in so eine Sackgasse kommen, dass wir dann überhaupt gar keine Freude mehr empfinden, wenn wir uns nur davon abhängig machen, was in unserem Leben passiert. Und darum sagt er, freut euch im Herrn. Freut euch, dass ihr in Christus seid, dass Christus um euch herum ist, in euch lebt, dass er euch durchdringt. Das ist eure Freude. Wie komme ich nun in Kontakt mit dieser Freude? Wie kann ich mir diese Freude bewahren? Darüber spricht Paulus, indem er uns zwei Dinge rät, hier in unserem Abschnitt. Und zwar einmal sagt er, wir sollen anderen mit Freundlichkeit begegnen und dann legt er uns das Gebet ans Herz. Das wollen wir uns anschauen in Vers 5, da sagt er, direkt im Anschluss, eure Güte werde allen Menschen bekannt, der Herr ist nahe. Er sieht da also einen Zusammenhang. Er sagt zuerst, freut euch, und dann sagt er, eure Güte werde allen Menschen bekannt. Also er sieht da eine Verbindung zwischen sich freuen und anderen Menschen positiv zu begegnen. Warum? Weil er weiß, dass der Freudekiller Nummer 1 Neid und Missgunst ist. Wenn ich anderen Menschen negativ begegne, also mit Neid und Missgunst, dann hat das einen direkten Effekt auf mein inneres Wohlbefinden. Wenn ich durch die Welt laufe und sage, ah, der hat mehr als ich, der hat das bestimmt alles nur geklaut und der nervt mich so und der ist so langweilig und der redet zu viel und der redet zu wenig und der ist zu dick und der ist zu dünn und mit so einer Haltung, und das ist, jetzt mal ernsthaft, wir schmunzeln, aber das ist etwas, da kann man leicht reinrutschen. Ja, da kann man leicht reinrutschen und das tun wir vielleicht häufiger, als wir uns das selber auch zugestehen. Aber wenn wir in so ein Denkmuster kommen, dann zerstören wir unsere Freude. Weil je häufiger wir in solchen Kategorien denken, desto stärker wird das. Und das können wir dann gar nicht mehr steuern. Das fängt vielleicht an, dass wir uns gegenüber einer Person, die fanden wir negativ. Ja, und dann kommt eine zweite dazu, eine dritte. Und irgendwann sehen wir nur noch das Negative. Und auch wenn wir in den Spiegel schauen, sehen wir dann nur das Negative. und so ist die Freude dahin. Und Paulus weiß darum und darum sagt er hier als erstes, nachdem er von der Freude spricht, eure Güte soll kund werden allen Menschen. Das heißt, Paulus rät uns, ein anderes Gedankenmuster in Gang zu setzen. Nicht andere negativ zu sehen, sondern positiv. Anderen freundlich zu begegnen. Und das bedeutet, dass ich versuche, sie zu verstehen. Dass ich nicht einfach sage, ja, der ist halt so. Sondern ich versuche zu verstehen, warum ist er denn so? Was ist vielleicht seine Geschichte? Ich sage, ja, sicherlich, das ist seine Schwäche, aber er hat natürlich auch Stärken. Und wenn alle nur so wären, na, wie ich das gerne möchte, dann wird auch in der Welt erheblich was fehlen. Und er bringt vielleicht was anderes mit sich. Also dieses Verstehen ist ganz wichtig. Und dann können wir eine segnende Haltung einnehmen. Den anderen segnen und sagen, Gott ist mit dir unterwegs. Heißt nicht, dass du alles richtig machst und dass du mich immer gut behandelst oder immer richtig behandelst. Aber ich möchte dich segnen, so innerlich. Und das Schöne ist, dass auch das zu einem Gedankenmuster werden kann. Genauso wie man negativ über alles denken kann, kann auch das Segnen und das Verstehen ein Gedankenmuster werden, was wir automatisch tun. Und wenn sich das etabliert, dann werden wir merken, dass auch uns das Freude bringt. Das ist nicht ohne Grund, dass Paulus hier direkt, nachdem er zur Freude aufruft, davon spricht, anderen freundlich zu begegnen. Es ist es fördert unsere Freude. Als zweites sagt Paulus oder legt uns Paulus das Gebet ans Herz. In Vers 6, da schreibt er, sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage, betend und flehend, eure Bitten mit Dank vor Gott. Paulus geht hier auf den Freudekiller Nummer 2 ein. Freudekiller Nummer 1, das war ja Neid und Missgunst, negative Einstellung gegen andere. Freudekiller Nummer 2 sind Sorgen und Angst. Auch Sorgen und Angst können so zu einem Gedankenmuster werden. Das ist ja das Problem daran. Es ist ja durchaus richtig und normal, dass man auch mal guckt, okay, was liegt da auf dem Weg für Gefahren und was kann ich dagegen machen? Das ist ja völlig in Ordnung. Das Problem ist, dass sich das so schnell verselbstständigt. Und dann hört man gar nicht mehr auf. Dann hat man sich um die eine Sache gekümmert, aber man denkt, naja, es könnte ja sein. Ist man vielleicht in einem Alter und geht zum Arzt zur Vorsorgeuntersuchung, Krebsvorsorge, keine Ahnung. Und dann sagt man, okay, das habe ich jetzt gecheckt, aber war der Arzt aufmerksam? Hat er das Röntgenbild sich gut angeguckt? Oder ich meine, es hat da gerade geklingelt, als wir da gesprochen haben. Vielleicht war er mit Gedanken woanders, vielleicht hat er das gar nicht gesehen. Ihr kennt das, nicht? Die Sorgen hören nicht auf, sondern sie gehen immer weiter. Es geht so ein Gedankenmuster. Und das tötet unsere Freude. Sorge und Angst ist Freudekiller Nummer 2. Und Paulus sagt, dieses Gedankenmuster müsst ihr durchbrechen. Und ihr durchbricht es dadurch, dass ihr betet. Gebet durchbricht das Gedankenmuster von Sorge und Angst. Wenn ich merke, dass ich da gefangen bin, dann gehe ich zu Gott und sage, Herr, ich möchte dir das hinlegen. Ich habe jetzt für meine Gesundheit das getan, was man tun kann, und das andere lege ich dir jetzt hin. Ich möchte, dass du dich darum kümmerst. Ich weiß, dass du aufpasst auf mich. Ich weiß, dass du mich führst. Das legen wir vor Gottes Thron. Und das Wichtige ist, und darauf kommt es an, dass wenn wir dann fertig sind mit Beten, dass wir es nicht wieder mitnehmen, sondern dass wir es da lassen und sagen, es bleibt da. Da ist es gut aufgehoben bei Gott. Wenn wir schon das geschafft haben, dieses negative Sorgenmuster, Gedankenmuster zu durchbrechen, dann ist es auch gar nicht schlecht, gleich ein Gegenmuster in Gang zu setzen. Paulus spricht hier davon, nämlich von dem Danken. Wenn man sich mal überlegt, danken ist eigentlich so ziemlich genau das Gegenteil von sich Sorgen machen. Wenn du dir Sorgen machst, dann scannst du dein Leben und guckst, wo ist die Gefahr? Ja? Wo ist das, was nicht in Ordnung ist? Wo ist das, was schiefgehen könnte? Und denkst dann immer weiter darüber nach. Danken ist genau das Gegenteil. Du scannst dein Leben und sagst, wo ist es denn gut? Wo bin ich denn gesund? Ja? Und du guckst dir das an und du dankst Gott dafür, für viele kleine, tausende Dinge, die in deinem Leben gut laufen, wo er dich beschützt, wo er dich bewahrt. Und das kann ein Muster werden, ein Gedankenmuster, was immer wieder abläuft, wo ich sage, Mensch, danke Gott, ich bin gesund. Danke Gott für meine Kinder, danke für dies, danke für jenes. Und wenn dieses Gedankenmuster, das Muster der Sorgen ersetzt, dann stellt sich Freude ein. Unweigerlich. Es ist ein seelisches Gesetz, könnte man sagen. Es kommt immer. Nach dem Danken kommt die Freude. Das sind die zwei Dinge, die uns Paulus ans Herz legt. Einmal anderen freundlich zu begegnen und dann zu beten, seine Sorgen abzulegen vor Gott und ihm zu danken. Damit öffnet sich die Tür für Freude oder in schwierigen Zeiten für den Frieden Gottes. So wie es in Vers 7 heißt, und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. Interessant, dieser Friede Gottes wird nicht erzeugt, er wird sich nicht erarbeitet, es wird nicht durch eine Leistung erbracht, sondern dieser Friede Gottes ist da. Denn der Friede Gottes ist quasi identisch mit der Gegenwart Gottes. Gott ist da. Da, wo er ist, ist der Friede. Problem ist nur, dass wir häufig diesen Frieden blockieren. Wir blockieren ihn zum Beispiel durch unsere Missgunst und unseren Neid. Aber wenn wir das erkennen, dass mir das Freude raubt, dass ich ständig andere verurteile und dass es für mich viel besser ist, wenn ich liebevoll mit anderen umgehe und auch mit mir selber, dann öffnet sich da so eine Tür und der Friede Gottes kann fließen. Der Friede Gottes ist da, er wird nur blockiert, zum Beispiel durch Sorgen und Ängste. Aber wenn ich das erkenne, dass diese ständige Sorgen und Ängste mich keinen Schritt weiterbringt, dann kann ich das durch Gebet unterbrechen, das vor den Thron Gottes legen und dort lassen. Und ich kann ein neues Muster in Gang setzen, das Muster des Dankens. Und dann öffnet sich eine Tür und der Friede Gottes fließt zu mir. Wäre das möglich, dass das so ist, wie ich das dargestellt habe? Oder ist das nur rhetorischer Trick, dass sich das jetzt so anfühlt, als ob das möglich ist? Wäre das im Alltag wirklich möglich, dass die Freude beim Christsein inklusive ist, dass man sich die abholen kann, wie beim Buffet schon dafür bezahlt? Ich glaube nicht, dass wir jetzt sagen müssen, ja, so ist es hundertprozentig. Aber es wäre gut, wenn du da zumindest offen für bist und sagst, ja, ich bin offen dafür, dass ich in meinem tristen Alltag oder in meinem Alltag mehr Freude erfahre, als ich es momentan tue. Ich bin offen dafür, dass Gott mir einen tieferen Frieden schenken kann, als den, den ich momentan erlebe. Ob es so kommt, weiß ich nicht. Aber ich bin offen dafür, ich möchte Gott darum bitten. Vielleicht schenkt Gott dir ja Freude, wo du sie nicht erwartet hättest. Vielleicht schenkt er dir einen inneren Frieden, auch in einer schwierigen Situation. Wer weiß, schließlich ist ja bald Weihnachten. Amen. Wir wollen gemeinsam das Lied singen, Freue dich Welt, und wir stehen dazu auf.